Die Vogelgrippe ist zurück. Hat sie das Potenzial für eine nächste Pandemie? An deutschen Seen und in deutschen Ställen ist das Virus wieder ausgebrochen. Hunderttausende Tiere sind schon gestorben oder wurden getötet. Gekeult, heißt es dann. Mit NDR-Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus klären wir, wie viel Sorge uns das bereiten sollte, wer wen wie ansteckt und ob uns bald amerikanische Verhältnisse drohen. Hi und herzlich willkommen. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 4. November. Daniela, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, da zu sein.
Es sind Bilder, die Geflügelhaltern große Sorgen machen. Tote Kraniche, die an der Vogelgrippe gestorben sind und von Einsatzkräften entsorgt werden. Die Seuche breitet sich deutschlandweit immer weiter aus.
Ich habe ein paar Zahlen nachgeschaut, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Und zwar, es geht um 500.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten, die gekeult worden sind, laut Friedrich-Löffler-Institut, um einen weiteren Ausbruch der Krankheit zu verhindern. Zudem wurde in den vergangenen Wochen mehrere tausend tote Kraniche geborgen, die eigentlich auf ihrem Weg in ihr Winterquartier waren. Wie ernst ist denn die Lage? Es klingt fürchterlich.
Ja, es klingt fürchterlich und das ist es natürlich auch, wenn so viele Tiere sterben müssen, also gerade auch für die Kranichpopulationen beispielsweise. Das Friedrich-Löffler-Institut sagt, wir haben diese Ausbrüche jeden Herbst. Dieses Jahr ist es ein bisschen früher als sonst und im Moment auch mit einer größeren Heftigkeit tatsächlich unterwegs, als das in den vergangenen Jahren jetzt der Fall war. Aber generell ist das jetzt nichts Unerwartetes und die Expertinnen und Experten vom Friedrich-Löffler-Institut stehen jetzt nicht da und sagen, boah, was ist da? Darauf können wir uns gar keinen Reim machen. So ist die Situation nicht.
Also für die Vögel ist dieses Virus offensichtlich verheerend. Wie sieht's denn aber für uns Menschen aus?
Also bei den Menschen muss man ganz klar Entwarnung geben. Also es wird ja im Moment viel darüber geredet, oh, hat möglicherweise dieses Virus das Potenzial, eine nächste Pandemie auszulösen. Das kann man auf jeden Fall im Moment so nicht sagen. Dieses Virus ist ein, um mal wissenschaftlich zu sprechen, ein aviäres Influenza-Virus.
Was heißt das?
Das bedeutet, dass es ein Influenza-Virus ist, was in Vogelpopulationen vorkommt. Also ursprünglich kommt das oder ist erstmalig nachgewiesen worden bei Vögeln, die im Wasser leben. Also Wasservögel, Enten, Gänse zum Beispiel. Und Influenza kennen wir alle, saisonale Grippe für uns, so übersetzen wir uns das umgangssprachlich. Und diese Influenza-Viren haben jetzt eine Besonderheit, die liegt darin, dass die besonders mutationsfreudig oder wandlungsfähig sind. Wir erinnern uns alle, wir hatten ja die Pandemie mit dem Coronavirus und da haben wir auch viel gelernt über Varianten. Also wie verändert sich das, was heißt das für die Impfstoffe, wie schwer ist der Krankheitsverlauf und so weiter und so fort. Die Influenza-Viren unterscheiden sich von Coronaviren dadurch, dass die Möglichkeit haben, sich komplett quasi neu zusammenzusetzen. Also an einem Beispiel, das macht das vielleicht anschaulich, auch wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt zuhören sollten, vielleicht die Krise kriegen, wenn sie das hören, weil das so sehr, sehr hemdsärmlich ist. Aber wenn man sich vorstellt, also stell dir vor, du hast ein paar Legosteine und du baust dir da draußen ein Haus. Dann kannst du die aber auch alle wieder auseinandernehmen, also das Haus, und du kannst dir da draußen ein Auto bauen. So ungefähr können eben auch diese Influenza-Viren sich verhalten. Und das ist das Potenzial, was möglicherweise rein theoretisch diese Vogelgrippeviren sozusagen für den Menschen gefährlich macht. Also insofern, die kurze Antwort auf deine Frage ist sozusagen zweigeteilt. Im Moment sagen alle Expertinnen und Experten, ist es überhaupt gar keine Gefahr für den Menschen. Vorausgesetzt, man geht jetzt nicht dahin und sammelt diese toten Vögel mit bloßen Händen auf, klemmt die sich noch unter den Arm und nimmt die mit nach Hause oder so. Aber wenn man das alles vermeidet, besteht da kein Risiko. Aber ein theoretisches Risiko ist aufgrund der Biologie dieser Viren, aufgrund der Eigenschaften, möglich.
Ich finde das einen sehr guten Servicehinweis. Bitte, liebe 11KM-HörerInnen, sammelt keine toten Tiere vom Straßenrand. Was ich mich noch so gefragt habe, wir haben am Anfang des Gesprächs von 500.000 Tiere gesprochen. Wie viel Nutzgeflügel, um dieses ekelhafte Wort mal zu benutzen, gibt es eigentlich in Deutschland?
Ungefähr 150 Millionen.
Wahnsinn.
Ja, Hühner, ja. Puten, Gänse. Also das ist eine enorme Größenordnung.
Das heißt aber, die Tiere, die jetzt gekeult werden, das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz nur, ne?
Ja, bisher ist das ein ganz kleiner Prozentsatz. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für die Geflügelhalter zum Teil ein ganz, ganz massiver Schaden. Also wenn solche Betriebe, die 30.000 Hühner haben beispielsweise, war jetzt ja in den letzten Tagen sehr, sehr viel darüber zu hören, für die ist das natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe. Also es gibt Entschädigungszahlungen, aber inwiefern die dann tatsächlich dieses Defizit auffangen können, das kann ich nicht beurteilen.
Dass bei Stallhaltung sich Viren übertragen können, das verstehe ich noch. Jetzt haben wir aber schon über die Kraniche gesprochen. Wieso eigentlich die Kraniche? Die sind doch in der Luft, die wollen in ihr Winterquartier. Wie überträgt sich das da?
Also im Moment haben wir ja die Zugvogelsaison. Und die ist eben auch ein ganz massiver Treiber, auch in den letzten Jahren immer schon gewesen, des Vogelgrippegeschehens, wenn ich das mal so sagen kann. Und die Kraniche, die ziehen jetzt eben aus Nordeuropa Richtung Süden eigentlich. Und die machen bei uns Station. Also es gibt ganz viele Rastpunkte, die eben bekannt sind. Also an bestimmten Seen, an der Küste und so weiter und so fort. Und da treffen die eben mit anderen Zugvögeln zusammen. Und wenn die anderen Zugvögel, also mutmaßlich vor allem, zum Beispiel Gänse und Enten, wenn die dieses Virus mit sich tragen, möglicherweise selbst gar nicht mehr wirklich schwer daran erkranken. Die verbreiten das aber nichtsdestotrotz mit ihrem Kot. Und wenn man dann da als anderer Zugvogel sich aufhält und versucht, Nahrung zu gewinnen, dann nimmt man unwillkürlich einfach die Viren mit auf. Und zu den Kranichen, also Martin Beer zum Beispiel, das ist der Vizepräsident vom Friedrich-Löffler-Institut, der sich spezialisiert hat eben wirklich auf Viren, also Tierarzt für Virologie heißt der Titel richtig. Und der hat beispielsweise eben auch gesagt, naja, die Kraniche
sind hochempfänglich. Die Infektion führt meist zum Tod. Und durch das enge Beieinanderstehen der Tiere wird es dann auch übertragen und kann dann auch zwischen den Kranichgruppen durch Kraniche übertragen werden.
Wir sind jetzt alle schockiert, das zu sehen und in welcher Dimension es die Kraniche betrifft. Aber er hat eben auch gesagt, na ja, so ein bisschen, muss man sagen, haben die Pech gehabt.
Im Grunde sind die Kraniche höchstwahrscheinlich ein Opfer der Situation, dass Wildenten, Wildgänse nicht mehr so häufig so krank sind, vielleicht auch aufgrund einer Herdenimmunität, und die Kraniche aber hochempfänglich und durch den Kontakt dann das Virus übertragen bekommen und sterben.
Jetzt erinnere ich mich an meine Kindheit. Die Welt war noch schwarz-weiß, es war das Jahr 1989, und erinnere mich aber nicht daran, dass Vogelgrippe in der Tagesschau vorgekommen ist oder generell in den Nachrichten, sondern dass das im Laufe der Jahre immer mehr wurde. Warum ist die Vogelgrippe mehr geworden, größer geworden?
Ob sie wirklich tatsächlich größer und mehr geworden ist, die Frage würde ich jetzt auch nicht beantworten wollen. Der Punkt ist, dass dieses Virus, mit dem wir es jetzt hier zu tun haben, also H5N1, das ist das erste Mal aufgetaucht, also diagnostiziert worden. Das habe ich extra auch nachgeschaut, 1959 in Schottland. Ja. Da gab es dann wohl einen Ausbruch, der ist dokumentiert worden. Dann hat man aber eine Zeit lang das nicht mehr in nennenswerter Zahl festgestellt. Möglicherweise hat man auch nicht so intensiv danach gesucht. Das ist natürlich auch möglich. Und dann muss man sagen, eigentlich ab 1997 hat es vermehrt Ausbrüche gegeben.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Und da kam es dann auch 2005, 2006, kam es wirklich zu einem ganz, ganz massiven Ausbruch mit einem Massensterben von extrem vielen Wildvögeln.
Die Vogelgrippe hat nach anderen europäischen Ländern offenbar auch Deutschland erreicht. Das gefährliche Virus H5N1 wurde in ersten Tests bei 3 toten Vögeln nachgewiesen. In Berlin beriet heute der Krisenstab von Bund und Ländern. Bundeslandwirtschaftsminister Seehofer bezeichnete die Lage danach als sehr ernst, es gebe aber keinen Grund zur Panik.
Und durch den Vogelzug, also dadurch, dass die Wildvögel dann in ihre Winter- und Sommerquartiere ziehen, dadurch wiederholt sich das jetzt praktisch jedes Jahr, dass es immer wieder zu diesen Ausbrüchen kommt und dann flacht es ein bisschen ab.
Ist das heutzutage noch dieselbe Vogelgrippe wie 1959 oder hat die sich gewandelt in irgendeiner Form?
Die wandelt sich eben auch permanent, weil diese Viren eben dieses unglaublich hohe Wandlungspotenzial haben. Diese Klade jetzt, mit der wir es jetzt zu tun haben, also diese Variante, wissenschaftlich heißt die Klade, die hat folgenden Namen, den nenne ich einmal, aber kann man auch gleich wieder vergessen, weil den kann man sich eigentlich auch nicht merken. Die heißt 2344B. Und diese Variante, die ist seit 2016 im Umlauf. Die ist unglaublich vielfach diagnostiziert worden und die ist auch sehr gut bekannt. Also das heißt, dass die Expertinnen und Experten sehr genau wissen, wie die aufgebaut ist, wie die funktioniert, welche Tierarten vor allen Dingen sie sehr krank macht. Und nochmal, also im Moment, diese Variante, die da unterwegs ist, ist für uns nicht besonders gefährlich. Mhm. Sieht man auch daran, dass in den USA es ja vereinzelte Infektionen bei Menschen gegeben hat und die sind alle nicht wirklich krank geworden. Die hatten so Bindehautentzündungen und sowas.
Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass es schwer erkrankte Menschen gab und auch sogar einen Todesfall in den USA.
Ja, hat es tatsächlich, das stimmt. Aber das war eine andere Variante von H5N1, die auch tatsächlich dafür bekannt ist, dass sie für den Menschen weitaus gefährlicher ist. Und die hat es auch geschafft, sich in bestimmte Geflügelpopulationen eben hineinzubegeben. Und die beiden Menschen, die daran so schwer erkrankt sind, und das war auch ein Teenager in Kanada meines Wissens, der extrem schwer erkrankt ist, aber dann letztendlich glücklicherweise das Ganze überlebt hat, das waren alles diese anderen Varianten. Aber das zeigt eben so ein bisschen eben auch, wenn das Virus sich weiterentwickelt und wenn die Entwicklung eben einen Weg nimmt, der für uns ungünstig ist, dann erwächst daraus möglicherweise wirklich auch ein pandemisches Potenzial.
Aber die Variante, die wir jetzt hier in Deutschland haben, die ist weniger gefährlich, richtig?
Die ist eben nicht so gefährlich. Die führt eben beim Menschen nach allem, was man bis jetzt weiß, die ganzen Vorkommnisse in den USA vor allen Dingen, eben wirklich zu einem sehr, sehr moderaten Verlauf. Und diese andere Variante, an der die Menschen eben auch schon gestorben sind und die zum Teil eben auch im asiatischen Raum nachweisbar ist, die ist eben nicht so ansteckend. Deshalb ist sie auch mengenmäßig nicht so häufig, nicht in dieser Dimension nachweisbar. Aber eben sehr viel tödlicher.
Dann lass uns nochmal auf die USA auch schauen. Jetzt im letzten Winter auch, das war eine Zahl, die ich wirklich nochmal sehr beeindruckend fand. 20 Millionen Nutztiere wegen der Vogelgrippe mussten da notgeschlachtet werden. Sind das so Szenarien, die wir hier in Deutschland vielleicht auch irgendwann mal erwarten müssen?
Ja. Theoretisch natürlich schon. Es kommt darauf an, wie jetzt diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden, wie erfolgreich die tatsächlich sind und ob man es schafft, die Nutztierbetriebe wirklich im großen Stil zu schützen. Im Moment ist es ja so, dass in einzelnen Landkreisen Stallpflicht gilt und Bundesländer auch nach und nach jetzt die Stallpflicht verkünden oder verordnen. Also es gibt einen ganz großen Unterschied, was Tierhaltungsregeln, sag ich jetzt mal, in den USA angeht und hier bei uns in Europa und in Deutschland.
Also der Unterschied ist wirklich sehr groß, wenn man sich das anschaut.
Martin Beer vom Friedrich-Löffler-Institut, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, der spricht von einem gläsernen Rind beispielsweise.
Was weiß man in den USA über eine Rinderfarm und die Tiere und die Transporte und was weiß man in Deutschland?
Zum Beispiel gerade an den Kühen kann man das sehr, sehr gut sehen, aber das gilt eben auch für andere Tierhaltung. In Deutschland muss das alles registriert und angemeldet werden.
Und ich glaube, es ist wirklich so, das gläserne Rind bei uns und das praktisch voll anonyme Transportieren und Rinderhalten in den USA.
Und das bedeutet, die Tiere werden bei der Geburt genau registriert, die bekommen alle eine Nummer, es wird genau dokumentiert, bei wem sind die wie geboren worden, werden die möglicherweise verkauft, wie ist der Gesundheitszustand und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es eben die Pflicht, natürlich solche Krankheiten, die sind anzeigenpflichtig, zu melden. Und das heißt, was wir im Moment ja beobachten bei den Geflügelfarmen, sobald ein solcher Fall auftritt, greifen die ganzen Regularien, die gesetzlichen Vorschriften. Und deshalb hat man immer hier in Deutschland ein sehr genaues Bild davon, was passiert eigentlich und welche Gegenmaßnahmen müssen wir ergreifen.
Und im Vergleich zu den USA, wie ist es da?
Ja, da ist es genau andersherum. Es gibt ja verschiedene Kontrollgremien, Behörden auch noch, muss man ja vielleicht hinzufügen, in den USA. Aber wenn ein Farmer sagt, ja, ich habe hier zwar 20.000 Milchkühe, ja, und ein paar davon schwächeln, also möglicherweise sind die jetzt infiziert, die geben nicht mehr so richtig Milch, aber ich habe keine Lust, dass ihr kommt und hier meinen Betrieb einmal durchdiagnostiziert und dann möglicherweise muss ich den sperren, ich kann meine Milch nicht mehr verkaufen. Dann haben die keine Möglichkeit, das tatsächlich dann zu verfolgen. Also es gibt sehr viele, die auch im letzten Jahr mit den Behörden zusammengearbeitet haben. Aber es gibt eben auch einige, davon ist immer wieder berichtet worden, in den wissenschaftlichen Berichten, die das eben nicht tun. Also das heißt, in den USA als Farmer, wenn du mit denen nicht zusammenarbeiten möchtest, mit den örtlichen Behörden oder mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dann kannst du eben sagen, nö, das sind meine Kühe und ich möchte nicht, dass ihr jetzt hier auf mein Land kommt und dass ihr nachguckt, warum meine Kühe erkrankt sind oder was die möglicherweise für eine Krankheit haben und woran das liegt. Und insofern hat man da keinen richtigen Überblick. Und das ist mit ein Hintergrund, warum wir hier dann alle paar Wochen lasen, ach, jetzt sind auch noch Milchkuhherden in Nebraska betroffen. Nein, ach, jetzt sind sie in Kalifornien. Es kann auch eben die Milch verkauft werden, die Rohmilch, die ja dann besonders gefährlich sein kann für den Menschen, weil sie eben Viruspartikel noch enthält, beispielsweise.
Okay, da werde ich jetzt natürlich ein bisschen hellhörig. Du hast gerade gesagt, dass es noch Behörden gibt, die versuchen, das zu dokumentieren. Warum sagst du noch?
Ganz viel Forschung, das haben wir ja auch gelesen, ist ja zurückgefahren worden. Und beispielsweise sind auch sehr, sehr viele Gelder, Forschungsprojekte, die bereits bewilligt waren, die ganz dezidiert das Thema Influenza-Forschung hatten, die sind jetzt gekürzt worden, also Anfang des Jahres. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass bestimmte internationale Kongresse, Veranstaltungen von manchen dieser Forschenden eben nicht mehr besucht werden können, weil die dafür nicht freigestellt werden, weil sie kein Geld dafür bekommen und so weiter und so fort. Also das heißt, das, was wir auf anderen Ebenen ja schon gehört haben, dass eben die neue Regierung in den USA ganz klar einen Kurs fährt, der massive Veränderungen im Gesundheitswesen nach sich ziehen wird. Das betrifft eben auch die Forschung und das betrifft ganz konkret eben auch die Influenza-Forschung. Die wird zurückgefahren.
Kurz nach seiner Amtsübernahme hatte US-Präsident Trump es ja bereits angekündigt, nun soll der Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation aber besonders schnell gehen.
Noch sind die USA in der WHO, sie werden aber nächstes Jahr austreten. Spielt das eine Rolle?
Das spielt eine enorm große Rolle, weil das gerade auf dem Feld der Influenza-Forschung eben bedeutet, dass die Informationen nicht mehr so ausgetauscht werden, wie es vorher üblich war, dass man sich einfach international nicht mehr so miteinander vernetzt und man erfährt dann einfach ganz, ganz viel nicht, weil die Daten nicht vorliegen, nicht vorgelegt werden und auch wenn die USA offiziell noch nicht im Moment ausgetreten sind aus der WHO, ist es aber ja trotzdem schon so, dass die Forschenden eben seit Amtsantritt von Herrn Trump und seiner Regierung, dass seitdem eben die Forschenden beobachten, sie kriegen ganz viele Daten nicht mehr, Austausch ist extrem erschwert und es laufen noch bestimmte Informationen weiter, aber dann eher auf so einer persönlichen Ebene.
Die US-Regierung hat die nationale Gesundheitsbehörde CDC angewiesen, die Zusammenarbeit mit der UN-Organisation mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die US-Mitarbeiter sollen Büros der WHO nicht mehr aufsuchen.
Ich hatte vorhin von Martin Bär gesprochen, der ja auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA eben erforscht hat, diese Milchkühe, auf welche Weise haben die sich eigentlich überhaupt mit diesem Virus infiziert? Nämlich nicht, wie wir denken, wir hören Grippe oder Influenza, dann denken wir sofort, ah, das ist ein respiratorisches Virus. Also das heißt über die Atemwege. Mhm. Das ist aber bei den Tieren eben nicht unbedingt der Fall. Und die Kühe zum Beispiel haben sich über bestimmte Rezeptoren in den Eutern angesteckt. Aber das jetzt nur am Rande. Der hat natürlich weiter seine Kolleginnen und Kollegen oder einige von denen und kommuniziert mit denen und erfährt auf dieser eigentlich eher privaten Ebene, wie die im Moment die Situation einschätzen. Aber insgesamt muss man sagen, Informationen versickern. Die USA ziehen sich aus diesen ganzen internationalen Verabredungen raus. Und eben auch auf wissenschaftlicher Ebene. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz angucken, das Thema Pandemic Preparedness, also wird es eine nächste Pandemie geben? Wann wird es sie geben? welches Virus, welcher Krankheitserreger wird mutmaßlich dafür verantwortlich sein, dann ist man natürlich darauf angewiesen, dass alle zusammenarbeiten und tatsächlich immer sehr rechtzeitig, sehr frühzeitig die Daten austauschen. Und genau das haben die USA damit eben leider auch aufgekündigt. Und eine derjenigen, die mir erzählt hat, mit welcher großen Sorge auf wissenschaftlicher Ebene sie es betrachtet, dass in den USA jetzt diese Forschungsgelder für die Influenza-Forschung so zurückgefahren werden, das ist Gülşah Gabriel. Sie ist Virologin am Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg und ihr Schwerpunkt ist die Influenza-Forschung.
Jetzt haben wir die Situation, dass ein Virus so schnell sich verändert und wahrscheinlich es eine Frage der Zeit werden könnte, dass das Virus von Tier auf den Menschen überspringt und wir die nächste Pandemie haben. Und deswegen ist es so akut.
Und sie sieht das eben genau in dieser Ambivalenz. Sie ist auf der einen Seite extrem besorgt, weil sie sagt, diese Viren haben das Potenzial, sich so zu verändern, dass sie möglicherweise auch für den Menschen gefährlich werden könnten. Und auf der anderen Seite, dass sie auch sagt, ja, aber jetzt im Moment dürfen wir noch nicht in Alarmismus verfallen.
Seit September breitet sich in Deutschland die Vogelgrippe aus. Man konnte das aus den USA ja quasi schon erahnen, ablesen können. Bist du der Meinung, man war hier in Deutschland gut drauf vorbereitet?
Gut drauf vorbereitet kann man ja nur begrenzt sein, wenn es um eine Seuche, das ist ja eine Pandemie unter Tieren, wenn es eine Pandemie ist, die durch Zugvögel, durch Wildvögel übertragen wird. Also ich denke, dass insgesamt das deutsche System, das alles sehr genau zu registrieren, ganz viele gesetzliche Vorgaben zu haben, die auch tatsächlich eingehalten werden müssen, sofort zu sequenzieren, wenn es Krankheitsfälle gibt und zu gucken, um was handelt es sich hier. Ich denke, dass das sehr gut ist und dass das auch einen massiven Schutz bedeutet. Aber was wir im Moment erleben, wenn es zu einem Ausbruch kommt, dann kann man im Prinzip nur noch versuchen, diesen Ausbruch in bestimmten Grenzen zu halten.
Man kann da nur noch reagieren.
Genau.
Aber ist das Keulen beispielsweise von ganzen Beständen, ja, und daher kommen ja diese hohen Zahlen, ist das dann tatsächlich die Lösung und das einzige Mittel am Ende auch?
Das wird ziemlich kontrovers diskutiert, wenn ich das richtig beobachte und richtig lese. Natürlich sind diejenigen, die von dieser Tierhaltung leben, nicht besonders begeistert. Und es gibt auch viele Vorschläge, dann zu sagen, ja, muss das tatsächlich dann in dieser Form sein? Aber wissenschaftlich ist das der Stand der Dinge. Und insofern gehe ich nicht davon aus, dass davon abgerückt wird. Naja, und der Gedanke, der damit verknüpft ist, dass es dann zu diesen Massentötungen kommt, zu diesem Keulen, was ja extrem so archaisch irgendwie anmutet, zu sagen, das sind Bestände 20, 30.000 Hühner oder Gänse und da müssen wir jetzt mal sozusagen alle vernichten. Der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich, dem Virus überhaupt keine Chance zu geben. Also A, dass die nicht alle angesteckt werden, aber natürlich damit verknüpft, dass es eben auch nicht möglicherweise dann doch auf Menschen überspringt, die zum Beispiel mit der Fütterung zu tun haben. Oder wenn man eben keine Stallpflicht einführte, dass dann eben draußen ganz viel auf dem Gelände mit diesem Virus, ich sag's jetzt einfach mal so, verseucht wird und dass dann eben möglicherweise zum Beispiel Katzen, die da langlaufen, oder Mäuse oder andere Säugetiere, dass die dies dann eben auch anstecken und das Virus wiederum weitertragen.
Aber ist die Stallhaltung nicht vielleicht auch ein Problem, was wir hierzulande haben, was die Vogelgrippe angeht, weil sich da eben in den Ställen so ein Virus unglaublich schnell ausbreiten kann?
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich ein Punkt. Also Massentierhaltung ist ja immer, wenn ein Krankheitserreger reinkommt in so einen Bestand, dann ist genau das immer das Problem, weil du genau weißt, wenn ein Huhn das hat und das ist mit 20.000 in einem Stall oder in einem Gelände untergebracht, dann geht das ruckzuck mit der Infektion. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt auch nicht sagen, na, wäre das doch schön oder war es damals schön, als jeder in seinem Hinterhof noch so eine kleine Hühnerhaltung hatte, weil wenn man sich das jetzt im Moment vorstellt, dann ist natürlich da das Risiko extrem hoch, dass die, die draußen sind, den ganzen Tag, dass da es zum Beispiel zu einer Infektion kommt. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es eben nicht schwarz-weiß gibt. Es ist schwierig.
Die Vogelgrippe hat sich in dieser Woche rasant ausgebreitet in ganz Deutschland und einem großen Teil Europas. Nun werden aus der Landwirtschaft schnelle Entscheidungen von der Politik gefordert, damit das Virus eingedämmt wird, die Tiere gerettet und die betroffenen Höfe finanziell unterstützt werden.
Wie wird denn von Seiten der Politik und der Behörden versucht, weitere Vogelgrippeausbrüche zu verhindern? Wie schätzt du das ein?
Naja, also es gibt ja diese Stallpflichtregeln, die in bestimmten Regionen und Kreisen, die besonders betroffen sind, dann eben in Gang gesetzt werden. Es ist halt so ein bisschen schwierig. Tierseuchengesetz ist eben auch Ländersache. Das heißt, es kann jetzt auch nicht von Bundesseite aus gesagt werden, wir wollen, dass jetzt alle Geflügelhalter ihre Tiere in die Ställe packen. Das haben die Länder zu entscheiden, aber zum Teil eben auch, das wird auch unterschiedlich gehandhabt, dann bestimmte Kreise. Und ja, wir sehen das ja im Moment jetzt schon, dass es in bestimmten Kreisen diese Stallpflicht gibt und in anderen noch nicht. Und einzelne Bundesländer haben jetzt eben auch schon Stallpflicht verfügt. Ja, das wird so ein bisschen kontrovers diskutiert, weil natürlich das Interesse der Geflügelhalter nicht ist, dass die alle jetzt ihre Tiere in die Ställe verfrachten müssen. Natürlich wollen die auch nicht das Vogelgrippevirus in ihre Bestände bekommen, ganz klar. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür mit in der Regel einem sehr hohen Konsum an Geflügelfleisch. Aber es gibt dann eben auch Berichte von Geflügelhaltern, die sagen, wie soll ich das denn machen? Also wenn ich die alle tatsächlich einsperre, zum Beispiel Hühner, die eben auch so Freilaufzonen haben, wenn ich die jetzt alle einsperre und eine ganz andere Dichte auch erzeuge in diesen Ställen, dann muss ich denen was anderes bieten. Also ich muss die auch anders betreuen dann zum Beispiel. Und solche Überlegungen spielen natürlich da auch eine große Rolle, dass man versucht eben den Geflügelhaltern entgegenzukommen, dass das alles in einem auch tatsächlich darstellbaren und machbaren Rahmen stattfindet. Aber gleichzeitig muss man eben immer abwägen, wie groß ist die Gefahr und welche von diesen ganzen Regeln müssen jetzt tatsächlich eingehalten werden.
Wir haben vorhin schon über den Vergleich zu Corona gesprochen. Du hast uns auch schon versucht, das zu erklären mit Lego-Bauteilen, die man zusammensetzt, auseinander nimmt und wieder zusammensetzen kann. Viren mutieren. Was glaubst du denn, ist wahrscheinlicher, dass sich da eine Immunität ausbildet in Zukunft oder dass das Virus mutiert und gefährlicher wird?
Also, wie wird dann immer so schön gesagt, das ist der Blick in die Glaskugel. Mhm. Ich weiß, dass es bei einem Großteil der Influenza-Forschenden eine wirklich ausgeprägte Sorge gibt, dass sie sagen, je häufiger dieses Virus unterwegs ist, je größer die Anzahl der Tiere, die damit konfrontiert werden. Denn wir haben jetzt viel über die verschiedenen Wildvögel gesprochen und über die Milchkuhherden in den USA. Aber es sind ja auch ganz viele Säugetiere schon daran gestorben. Und zum Beispiel diese Pelztierfarmen in Skandinavien, die haben ja auch ein massives Problem mit diesem Virus.
Die Nerze leben in den riesigen Farmen in Finnland auf engstem Raum zusammen, wie die Milchviehherden in den USA. Und das bietet Viren ideale Bedingungen, sich auszubreiten und zu mutieren.
Also das Virus ist da und in je mehr Tierbeständen es sich aufhält, desto größer ist aufgrund seiner Eigenschaften die Wahrscheinlichkeit, dass es so mutieren wird, dass es eben auch für uns Menschen eine Gefahr wird. Und das ist das, was diejenigen, die dazu arbeiten, wirklich als potenzielle Gefahr sehen. Also die WHO beschäftigt sich ja mit Pandemien und mit dem Thema Pandemic Preparedness, also wie sind wir vorbereitet auf mögliche nächste Pandemien. Und die erstellt immer so Hitlisten. Welche Viren oder welche Krankheitserreger sind sozusagen die gefährlichsten oder möglicherweise die gefährlichsten und worauf sollten wir uns vorbereiten? Und auch schon vor der Corona-Pandemie standen die Influenza-Viren immer ganz, ganz oben auf dieser Liste. Und die stehen da jetzt auch wieder. Und das tun sie eben deshalb, wegen dieser Eigenschaften.
Und wenn dann in dieser Transmission von Tier auf den Mensch ein neuartiges Influenza-Virus entsteht, was unterschiedlich ist von den Influenza-Viren, die als saisonale Influenza-Viren bereits in der humanen Bevölkerung zirkulieren, gegen die wir eine Immunität haben oder eine Grundimmunität haben, dann kann das eben die nächste Pandemie auslösen.
Aber gleichzeitig möchte ich jetzt hier auch nicht Alarm machen und sagen, oh, die nächste Pandemie steht vor der Tür. Das ist es eben auch nicht. Also darauf weisen diese Forschenden eben auch alle hin, dass sie sagen, nee. Also im Moment ist kein Anlass dazu da, um alarmistisch zu sein. Es gibt auch Impfstoffentwicklungen zum Beispiel, die werden weiter vorangetrieben. Also auf wissenschaftlicher Seite wird schon sehr viel versucht, dafür zu tun, dass es da eine Vorbereitung gibt und dass, falls es zu so einer Veränderung kommen sollte und diese ganzen Sequenzierung, diese ganze Diagnostik, die zum Beispiel jetzt im Moment auch läuft, also dass diese ganzen Vögel eingeschickt werden und genau untersucht werden, was haben wir denn hier für eine Variante von diesem H5N1? Okay, die kennen wir. Oder gibt es da irgendwelche Mutationen, Veränderungen? Das alles dient genau dieser Fragestellungen, möglichst rechtzeitig mitzukriegen, okay, jetzt haben wir hier eine Mutation, die ist vielleicht dann für uns nicht mehr so richtig entspannt.
Daniela, vielen Dank, dass du bei FKM warst. War ein schönes Gespräch.
Danke.
Daniela Remus ist Wissenschaftsjournalistin beim NDR und auch häufig Gast zum Beispiel im NDR-Podcast Synapsen. Und das ist auch mein Podcast-Tipp heute für euch. Bei Synapsen werden gesundheitliche Themen wissenschaftlich erklärt. Die Synapsen-Hosts nehmen uns mit ins Stresslabor oder den Klima-Windkanal. Überall dahin, wo Gesundheit, Umwelt und Klima zusammentreffen. Ihr findet den Podcast Synapsen in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Da findet ihr uns auch. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne. Heute haben wir schon viel über die USA gesprochen. Auch morgen sind wir wieder im Land und gucken, wie verhärtet die Fronten zwischen Trump-Fans und Trump-GegnerInnen sind. Ein Jahr nach der US-Wahl. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Fölsner-Weresch, Marie-Noel Swieler und Hanna Brünjes. Die Redaktionsleitung hatten Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist David Krause. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Macht's gut, bis dahin.